Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich und ich freue mich, dass wieder bei mir ist meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann.
Hallo Ulrike.
Ja, Lucia, das sagen wir ja jedes Mal, was wir machen. Du bist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät in Basel und ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. So, jetzt nehmen wir einen Podcast auf für Dezember und haben uns überlegt, welches Thema nehmen wir denn? Es geht ja auf Weihnachten zu. Und in den beiden ersten Staffeln haben wir schon die großen Bibeltexte zur Weihnachtszeit besprochen. Also, dann haben wir überlegt und ich habe vorgeschlagen, wir könnten doch das Thema Essen nehmen. Und ich weiß, dass du immer gesagt hast, du findest diese Geschichte von der Speisung der 5000 so gut. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass wir heute mal uns diese Geschichte vornehmen.
Mhm. Das mal als Weihnachtsgeschichte zu hören, das finde ich spannend.
Mhm.
Es ist ja wirklich also eine Geschichte im Markus-Evangelium, Kapitel 6. Aber insgesamt kommt die ja 6-mal vor in den 4 Evangelien. Also nicht nur in jedem Evangelium einmal, sondern ein bisschen in Variationen, sodass es am Ende 6-mal sind. Es ist wirklich eine der ganz wichtigsten, zentralsten Geschichten. Und darum, ja, das ist doch gut für Weihnachten.
Mhm. Ja, und ich denke auch gerade, dieses gemeinsame Essen, das ist so eine Vision, die kommt auch schon aus dem Prophetenbuch Jesaja. Ich finde die Stelle so schön, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich sie jetzt auch richtig vorlesen kann. Da steht, dann wird Gott der Heere für alle Völker auf diesem Berg ein Gastmahl mit fetten Speisen bereiten. Ein Gastmahl mit altem Wein, fett und gut gewürzt, mit altem gereinigten Wein. Also das ist so eine schöne Vorstellung, dass alle gemeinsam essen können.
Mhm. Und das passt zu Weihnachten. Also sowohl die Hoffnung auf Frieden auf dieser Welt, auch auf einen schönen, guten Moment, den wir alle miteinander teilen können. Auch wenn wir das nur im Kleinen erleben, die Hoffnung ist größer als das. Also die Hoffnung umspannt die ganze Welt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text.
Ja, und Weihnachten, da spielt ja das Essen in Gemeinschaft so eine große Rolle, dass auch wirklich, auch selbst in unserer säkularen Welt, wo viele Leute jetzt nicht einen Tannenbaum mehr brauchen, aber doch Orte schaffen, wo Menschen zusammen essen können, die sonst alleine sein müssten.
Ja, also Essen ist ja so ein Treffpunkt, da kommt man hin oder man arbeitet darauf hin, also es ist das Geben und das Nehmen im Essen drin. Wenn niemand was vorbereitet, ist nichts da und wenn niemand kommt, ja, sitzt man da dann alleine. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Ja, Marlene Grüsemann hat das mal gesagt, dass in Paulusbriefen, das ist jetzt nicht so zentral für uns, aber dass es da so um ein Trostverbundsystem ginge. Und das finde ich so ein fantastischer Begriff, ein Trostverbundsystem. Also so wie eine, ich sehe da wie Röhren von einer sanitären Anlage. Und da drin dampft's und läuft's und das Wasser geht da runter und steigt da wieder auf. Und so ein System ist das mit dem Essen. Also da wird, das läuft rund, wenn es gut geht. Und ich denke, im Markus 6, also in dieser Speisungsgeschichte, geht es auch darum, dieses Trostverbundsystem wieder herzustellen, zu flicken.
Ich lese jetzt mal den ganzen Text mal vor, damit wir den wirklich mal vor Ohren haben.
Mhm.
Also aus dem 6. Kapitel, ich fange an bei Vers 30. Die Gesandten versammelten sich um Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt allein an einen einsamen Ort, ruht euch ein wenig aus. Denn es herrschte ein so reges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Für sich alleine fuhren sie in einem Boot an einen einsamen Ort. Die Menge sah, dass sie wegfuhren, und viele erfuhren davon und liefen dort aus allen Städten zu Fuß zusammen und kamen ihm zuvor. Als er aufstieg, sah Jesus eine große Menschenmenge. Und das ging ihm nahe, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten hatten. Da begann er, sie vieles zu lehren. Als es schon spät war, traten seine Jüngerinnen und Jünger zu ihm und sagten, die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schicke sie fort, damit sie zu den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Da sagten sie zu ihm, sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Da antwortete er ihnen, wie viel Brote habt ihr? Seht und geht und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, 5 Brote und 2 Fische haben wir. Da befahl er ihnen, alle sollten sich niederlegen in Tischgemeinschaften, mitten auf der grünen Wiese. Sie lagerten sich in Gemüsebeet für Gemüsebeet, zu 50 und zu 100. Da nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, schaute zum Himmel empor, sprach den Brotsegen, brach die Brote auseinander und gab sie seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit sie sie austeilen sollten. Die 2 Fische teilte er unter ihnen allen auf. Alle aßen und wurden satt. Es blieb sogar noch etwas übrig. 12 Körbe voller Brotstücke und einiges von den Fischen. Dabei betrug die Anzahl der Essenden 5000 Männer. Hallo, meine liebe Lucia, das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Und ich frage mich da, diese große Menge, die da am Anfang schon kommt und immer wieder unterwegs ist, da herrscht so ein reges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal mehr Zeit zum Essen finden.
Es ist eine tolle Geschichte, ja, wirklich. Da sieht man so vieles vor Augen, das da wuselt ist und lebt es sehr. Ja, du hast jetzt von Vers 30 an gelesen, das finde ich auch ganz richtig, finde ich gut. Aber da müssen wir nochmals ansetzen, oder? Also immer, ja. Soll ich sagen, der Anfang einer Geschichte ist ganz wichtig. Wo beginnt etwas? Warum da? Das setzt eigentlich schon wie die Perspektive. Und dieser Anfang hier ist recht unglücklich übersetzt, finde ich. Also, sie hatten keine Zeit zum Essen. Also ich lese das anders aus dem griechischen Text. Nicht so, dass die Leute Jesus und seine Männer abhält vom Essen. Die wollten eigentlich schon, aber sie haben halt so viel zu predigen und zu predigen und zu predigen. Nein, das steht wirklich nicht da. Wörtlich steht da, also die Zeiten waren nicht gut bezüglich Essen. Mhm. Also wir können das auf Deutsch vielleicht besser so sagen, es waren schlechte Zeiten, also nicht gute, das sind schlechte Zeiten. Es war kaum was zu essen da. Das ist Hungerzeit, Mangelzeit. Hm. Wir können auch sagen, so ist es in der Nachkriegszeit.
Ja.
Ernten sind schlecht ausgefallen, ja. Und was da ist, ist überteuert für die Menschen. Und das erklärt ja dann auch dieses Durcheinander zu Beginn. Mhm. Sie kommen und gehen, so die Leute eilen hierhin und dorthin. Das machen sie sonst nie, also in den Evangelien. Sie sind orientierungslos, kopflos, rennen sie hin und her. Das ist der Anfang dieser schlechten Zeiten.
Ja, und du hast da vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass man den Anfang nochmal genau anguckt. Das heißt ja da, die berichteten Jesus alles, was sie getan und gelehrt haben. Und das klingt jetzt erstmal so harmlos, wenn wir nicht nochmal hingucken, was gerade passiert ist. Also im Vers 29 wird gerade erzählt, dass Herodes den Täufer Johannes hat umbringen lassen und dass die Gesandten, die jetzt kommen und was erzählen, gerade davon erzählen, dass sie Johannes ins Grab gelegt haben. Und ich denke, das bringt auch nochmal so eine ganz andere Perspektive auf diese Menge, die da jetzt so aufgewühlt ist, dass sie gerade gehört haben, dass der Johannes der Täufer ermordet wurde und ins Grab gelegt wurde. Ne?
Mhm, genau. Ja, da sehen wir doch wirklich, ja, fast Bilder aus gegenwärtigen Medienberichten. Menschen eilen völlig aufgelöst und verstört herum, vielleicht sogar empört, also Unruhen. Johannes war ja ein großer Führer, Anführer, Sprecher der Massen und hat das Königshaus kritisiert und deshalb wurde er umgebracht. Ja. Aber dass die Gesandten, und so beginnt jetzt unsere Geschichte, berichten, was sie getan haben.
Und sie haben ihn beerdigt.
Das ist was Großartiges. Also die gingen zum Mörder, zum Herodes und baten um den Leichnam. Das ist ein, ja, also das sehen wir auch bei Josef von Arimathea in den Evangelien. Der geht ja quasi zu Pilatus und bittet den Leichnam des hingerichteten Jesus. Die Jünger des Johannes das nicht ertragen, sondern Wert darauf legen, dass der Lehrer Johannes würdig bestattet wird. Das haben sie hier erzählt. Und das ist auch, möchte ich noch sagen, das ist auch noch eine ganz wichtige jüdische Aufgabe, ja. Ich sage jetzt jüdisch, weil es im Ersten Testament dieses Gebot gibt, Tote unbedingt zu bestatten. Immer.
Und weißt du, das wird mir jetzt erst so richtig bewusst, wo du das nochmal so erzählst. Der Johannes wurde ja getötet bei einem riesigen Bankett der Reichen, wo alle mehr als genug zu essen hatten. Und jetzt auf einmal sind wir bei den Menschen, die nun überhaupt nichts haben. Ne? Du sagst ja auch immer Hungerflüchtlinge, Leute, die wirklich nicht wissen, wohin sie jetzt gehen sollen, ja, wo sie Kräuter finden sollen oder ja, wo sie überhaupt hinlaufen sollen. Also diese Spannung auch noch mit reinzunehmen in diese Geschichte dieser hungernden Leute, in diesen krassen Gegensatz zu dem, was Herodes da gerade gefeiert
hat. Absolut, ne? Ja. Da hast du ja völlig recht, diesen Blick nehmen wir auch noch mit. Also im Palast das Bankett der Reichen und Mächtigen und draußen die Hungernden. Das macht nochmals deutlich, aber auch mit diesem Bestatten des Hingerichteten, im Palast wird die Menschlichkeit mit Füßen getreten, würde ich sagen. Und also ehrlich gesagt, ich muss da diesen Seitenblick machen zur Gegenwart. Also was jetzt gerade in Washington passiert, oder dass ein neuer Ballraum gebaut werden soll in Washington, während dem 42 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen, die auf Essenszuschüsse angewiesen sind, die bedürftig sind, leer ausgehen. Das ist für mich das der Inbegriff von schlechten Zeiten.
Ja.
Genau so beginnt unsere Geschichte. Die Speisung der 5000 ist nicht eine Wundergeschichte, die so aus heiterem blauem Himmel geschieht, sondern das ist eine Reaktion auf schlechte Zeiten, auf Not und Gewalt.
Ja, und das steht ja eigentlich auch drin, ne? Wenn ich jetzt den Vers 34 nochmal angucke, da steht, dass Jesus diese große Menschenmenge sieht und das ging ihm nahe. Also das tut ihm richtig innerlich weh, ja? Weil, so heißt es, sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und mit diesem Blick, Jesus auf die Menge, sehen auch wir die Menge oder die Menge zeigt sich auch selbst, dass da die Hirten nicht funktionieren. Und wer sind denn die Hirten? Die Hirten sind natürlich die Könige, die Heroden, die römische Besatzungsmacht. Und keiner hat Mitleid mit der Bevölkerung. Und dieser Satz, Jesus sah eine große Menschenmenge und das ging ihm so nah, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten hatten. Das ist ja gleichzeitig auch eine ganz fundamentale Gesellschaftskritik.
Ja, der Hirte wurde ihnen eben genommen, nicht geköpft, vor hinausgeworfen. Und jetzt sind sie wie Schafe, eben sie eilen hin und her, sie sind völlig außer sich und hilflos. Und ich meine, Ich habe letztens einen ganz tollen Film gesehen, möchte ich hier kurz
Das
Les Bergers, also auf Deutsch die Hirten. Und das ging einfach um ein Hirten oder ein paar Hirten und eine riesige Schafherde. Mhm. Also mehrere tausend Schafe auf den Bergen. Und kaum war der Hirte nicht da, kam ein Rudel Wölfe. Also es waren nicht zu viel. So dokumentarisch auch. Und die haben das wusste ich so gar nicht richtig. Oder Wölfe greifen ja an, indem sie mitten in die Herde hinein rennen und dann die spalten. Dann rennen die Schafe kopflos dahin und dahin. Und dann machen die Wölfe, das Wolfsrudel, ein Teil der Herde immer kleiner. Mhm. Spaltet und spaltet, bis sie ein langsames Schaf haben oder ein junges oder irgendwas und das packen sie sich dann. Mhm. Also das Auseinandertreiben der Herde geschieht, wenn Wölfe angreifen und Hirten sind dazu da, die Herde zusammenzuhalten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und es wird hier ja sehr klar, wer hier die Wölfe sind, die eben die Menschen auseinandertreiben wollen und wer die Herde ist, die gefährdet ist. Und das Interessante ist ja, dass jetzt Jesus lehrt und auch die Jüngerschaft ganz aktiv anfängt zu reden. Da treten ja die Jünger auf Jesus zu und sagen, es ist öde hier. Die Jüngerschaft sagt ja hier, jetzt muss mal was passieren, ne? Aber Jesus übergibt ihnen ja dann die Verantwortung.
Ja, er lehrt. Das heißt es ja ausdrücklich. Er beginnt sie vieles zu lehren. Und dieses Lehren zwischen einem Rabbi und seinen Schüler, Schülerinnen ist ja schon ganz spannend. Also die werden erstmal wirklich mitgenommen. Mhm. Jesus sagt ihnen nicht gleich so, jetzt mach das so und ich habe hier so noch ein paar Brote im Ärmel und so. Mhm. Sondern er spricht sie an, was würdet ihr jetzt machen? Schaut mal, was habt ihr eigentlich? Mhm. Was findet ihr? Wie viele Ressourcen sind da? Wie ist die Ausgangslage? Das ist mal das Erste.
Mhm. Naja, aber viel Ausgangslage scheint ja erstmal nicht da zu sein, ne? Wenn man denkt, 200 Silbergroschen hätte man ausgeben müssen, das hatten sie ja alles nicht, ne?
Ja, aber allein schon mal das zu, sag ich mal, zu erahnen, Gott, wir würden ja so viel brauchen, also quasi ein Budget zu erstellen oder eben auch miteinander zu sprechen und ja, die Not wirklich zu sehen. Mhm. Der Text macht das eigentlich ganz groß, sagt das zweimal auch. Die Leute haben dann, die Jünger und Jüngerinnen haben dann geguckt und haben sich ausgetauscht. Mhm. Sie haben begonnen mitzudenken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu sehen, was hier geschieht, dass da beginnt ein Prozess in der Gruppe.
Also das heißt, dass man jetzt nicht einfach sagt, wir müssen jetzt hier irgendwie auf einmal 200 Denare haben, sondern guck doch mal, was habt ihr wirklich selber, ne? Mhm. Reicht das nicht vielleicht auch schon? Oder da könnt ihr doch mit anfangen, nicht? Und Jesus sagt ja jetzt nicht, ihr müsst das und das tun, sondern schaut nach. Aber dann sagt er doch zu ihnen, dass sie sich jetzt auch hinsetzen sollen. Also da gibt er ja doch sozusagen den, setzt euch jetzt alle mal in Ruhe hin.
Ja, das kam ja hier quasi zum nächsten Schritt, nicht? Nachdem sie sich einen Überblick über die Notlage geschaffen haben, jetzt mal absitzen oder abliegen sogar, sich legen. Also jetzt sich antizyklisch verhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also nicht in Panik geraten und herumrennen und so, sondern jetzt ist der Moment, wir setzen uns und setzt euch in Gruppen. Dann geht's wieder weiter, also schön langsam so.
Ja, und da wollte ich dich nochmal drauf ansprechen. Da heißt es ja dann von Jesus, die sollen sich hinsetzen und da steht dieses griechische Wort Symposia. Und das habe ich mal nachgeguckt, das kommt ja nur einmal im Neuen Testament vor. Also ja. Wie würdest du das jetzt einordnen, dieses Wort Symposium?
Mhm. Ja, also sich in Gruppen setzen ist ein bisschen fade. In Tischgemeinschaften, das kann man auch lesen, das ist ein bisschen zu viel, weil Symposia sind Trinkgelage. Hm. Da setzt man oder liegt man und trinkt hauptsächlich. Mhm. Aber es sind Saufgelage.
Oh je.
Und ich finde es absolut witzig, dass Jesus hier dieses ja deutlich hellenistische Wort braucht. Es passt überhaupt nicht in ja. diese armen Verhältnisse hinein. Und also, wieso sollen sie jetzt was zusammen trinken? Was soll jetzt das? Ja. Und Jesus sagt auch plötzlich, legt euch in Symposia auf die grüne Wiese. Ja, wo kommt jetzt die her? Oder vorher war es eine öde Wüste und so. Ja. Und jetzt ist, legt euch doch gemütlich auf die grüne Wiese. Da kannst du sagen, was ist denn jetzt in ihn gefahren, nicht? Es kommen wir immer mehr in das Energiezentrum oder dieser Geschichte. Also sich legen auf die grüne Wiese ist ja schon eine, ich würde sagen, das kann man hören als Einspielen der Exodus-Geschichte. Mhm. Die waren die Leute da, flohen von den Ägyptern Richtung Wüste, durch die Wüste hindurch und hatten Hunger, litten an Hunger. Und da träumten sie vom Grünen, vom Grünzeug. Mhm. Es war doch so schön grün und saftig in Ägypten. Und das wird da so Wüste, Einöde, und das Grün wird hier so auch genannt. Und die Leute scheinen das wie zu verstehen, aha, dann sind wir jetzt auch in einer Wüste, in einer Notlage, auf der Flucht. Und sie denken dann, offenbar an dieser Stelle, weil, also aus dem vierten Buch Mose ist erzählt, wo dann eben auch noch der Lauch vorkommt.
Ach, da kommt auch der Lauch vor. Ja, nee, das war mir gar nicht so bewusst. Ne?
Ja, also der grüne Lauch Ägyptens. Und sie setzen sich als Prasiai, Lauchbeete, hin. Also sie verwandeln eigentlich diese trostlose Einöde hier in Lauchbeete, also wenn man es jetzt 5000 Leute setzen sich da so als Lauchbeete. Also sie machen voll mit bei diesem Bild, das Jesus einspielt.
Ja.
Und übertreffen es eigentlich so weit noch. Er hat ja gesagt, sie sollen sich in Trinkgruppen niederlegen und sie legen sich als Lauchbeete nieder. Also sie handeln da ein Stück autonom. Sie denken wirklich mit.
Also das heißt, sie setzen sich jetzt wirklich als eine Gemeinschaft hin, die zusammen sich öffnet für göttliches Wirken oder für Gottes Wort, oder wie will man das sagen?
Ja, weil das ist ja dann in der Exodus-Geschichte auch passiert, so wie die erzählt wird. Also Gott hat Manna regnen lassen, so. Also wurden dann, ihr Geschrei wurde erhört.
Das war ja auch so ein besonderes Wunder, dass dann Manna vom Himmel gekommen ist und die Leute alle satt geworden sind.
Ja, das ist wirklich ein wunderbarer Text, nicht? Also, dass die Fliehenden in der Wüste nicht verhungern, sondern überleben oder sogar eben beschenkt werden. Und ich denke hier auch noch an eine ganz andere Stelle aus dem Talmud.
Aha.
Ja, das hat sie mir wieder so schöne Bilder, Geschichten. Mhm. Nämlich aus dem Talmud Beracha 4,7, da heißt es, Rabbi Eleazar ben Azaria hielt einen Vortrag vor den Gelehrten im Weinberg zu Jabne. Mhm. Dann kommt die Frage, ja, war denn da ein Weinberg? Und die Antwort, vielmehr sind damit die Schüler der Gelehrten gemeint, die zu lauter Reihen, hebräisch Shevurot, gemacht waren, wie ein Weinberg. Mhm. Da hast du es eigentlich, wie Lauchbeete. Ja, das ist ein anderes, ein bescheideneres Bild. Aber dieses in Reihen sitzen, das die Leute hier machen, das ist die Bereitschaft, Torah zu lernen, Torah zu hören, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Das machen Schüler und Schülerinnen. Und das ist das, was hier die Leute so schön ausdrücken. Wir wollen nicht in Trinkgelagen herumquatschen, sondern wir sind bereit, Tora zu lernen. Wir erbitten Weisheit und Geistkraft vom Himmel. Und das ist für mich eigentlich das Wunder in dieser Geschichte. Und da gibt es ja noch eine rabbinische kleine Geschichte. Da heißt, also im Talmud-Wörterbuch habe ich das gefunden, da heißt es, wenn Genossen, also Schüler, ja, sitzen als lauter Gartenbeete und sich mit der Tora beschäftigen, dann, so spricht Gott, fahre ich hernieder zu ihnen und merke auf ihre Stimme und höre.
Ach, das ist ja eine tolle Stimme.
Ja, also Gott kommt, um zu hören, nicht? Das finde ich wunderbar.
Gott kommt, um zu hören, was die Menschen da unten reden und antwortet drauf. Und ja, man sieht aber auch, welche wichtige Aufgabe dann sozusagen die Menschen haben, dass sie sich so hinsetzen, dass sie eben nicht in Trinkgelagen und alle ein, ja, sozusagen Alkohol konsumieren bis zum Dort hinaus, sondern sich auch so hinsetzen, dass sie hören können, aufeinander und auf Gott.
Ja, und dann kommt Gott und will auf sie hören. Also die Leute haben ja einen Auftrag gehabt vom Lehrer, von Jesus,
ja,
die Lage miteinander zu besprechen. Genau hinzuschauen, was haben wir, was nichts,
ja,
und was fehlt, was alles. Und das, jetzt kommt Gott und hört zu, er hört jetzt ihre Not, sieht, er hört ihr Geschrei, ja, sieht ihre Not und wird entsprechend handeln. Das ist das biblische Vertrauen. Gott wird jetzt handeln. Wenn Gott hört, wird er antworten.
Ja, und dann kommt dieser Satz, alle aßen und wurden satt. Und da hast du ja auch darauf hingewiesen in unserem Vorgespräch, dass diese Worte, alle aßen und wurden satt, in keiner antiken Handschrift sonst vorkommen. Das ist doch auch schon seltsam, ne?
Ja, darauf hat mich unsere Kollegin Angela Stand-Hartinger aufmerksam gemacht. Sie hat viele alte Texte aus der Antike überprüft und gemerkt, dieser Satz, ein ähnlicher Satz, kommt nirgends vor. Mhm. Die Reichen, die Bankette feierten oder die hier und da Armenspeisungen machten, die schilderten sich immer selbst als großzügige Sponsoren, aber die nicht aufschreiben lassen, dass alle satt wurden.
Mhm.
Ist ihnen so lang wie breit.
Ja.
Und hier geht es eben genau darum, also die Herde zusammenzuhalten, vor Wölfen zu schützen, sich über die Not klar zu werden und dann als Wissbegierige, ja, sich hinzusetzen, damit die Weisheit kommt oder damit Gottes Ohr da ist und dann auch entsprechend hilft.
Mhm. Und weißt du, da komme ich jetzt nochmal so in meine gegenwärtigen Erfahrungen rein, dass viele Menschen sagen, wir brauchen einfach zu unserer inneren Rückenstärkung auch Vertrauen in eine Gruppe, Vertrauen in Räume, wo wir geschützt sind, dass wir uns miteinander beraten können, dass wir uns miteinander hinsetzen können. Und dann entwickeln sich auch auf einmal ganz neue Perspektiven und ganz neue Möglichkeiten auch. Und das ist ja auch schon ein Wunder, wo hier drauf angespielt wird, dass wenn man sich ernsthaft zusammensetzt und auf Gott vertraut, Gott kommt. Und wenn wir vielleicht auch in säkularen Räumen nicht dann das Wort Gott sagen, aber doch eine gute Inspiration, einen guten Vorschlag und eine Möglichkeit, auch mit wenigen vielleicht das Leben gut zu gestalten und den eigenen Beitrag zu leisten, den man selbst für wichtig hält mit dieser Gruppe zusammen.
Mhm. Ja, also das Vertrauen in die Gemeinschaft ist in diesem Text sehr groß. Und darauf sprichst du ja an, also was in der Gemeinschaft entstehen kann, ist manchmal einfach überraschend, absolut überraschend, was da Tolles herauskommen kann, ja.
Ja, und dieser Text, wenn wir nochmal zurückgehen, in welch schwierigen Zeiten der geschrieben worden ist, gerade, wie gesagt, unter der Regierungszeit des Herodes, der die Leute hungern lässt und vereinzeln lässt, kommt dann dieses Gegenbild.
Ja, das ist ein totales Gegenbild. Und darum ist es so schön, jetzt auch in unserer Zeit ein wunderbar wärmendes Bild von, die Menschen lassen sich nicht kopflos machen, hin und her jagen, sondern sie halten zusammen, sie halten an ihrer Menschlichkeit fest.
Mhm.
Jetzt haben wir eigentlich nur noch den Punkt, Ulrike, die Männer.
Ja, auch die Männer, ja. Das ist interessant, dass Markus wirklich 5000 Männer schreibt, nicht? Also das kann man jetzt auch erstmal nicht anders übersetzen. Aber was schreiben die anderen Evangelien?
Ja, also Matthäus hat das auch, sage ich mal, gestört. Mhm. Das Matthäus-Evangelium ist ja ein bisschen später. Und er hat dann geschrieben, es waren 5000 Männer ohne Frauen und Kinder.
Ja,
also dann waren es viel, viel mehr, nicht?
Das ist doch ein wunderbares Bild. Alle Geschlechter, alle Generationen, eine große, bunte Menschenmenge, die jetzt aber nicht kopflos da rumläuft, sondern die miteinander sitzen, miteinander reden, verbunden sind im Nachdenken. Sie beten, sie essen und sie werden satt an Leib und an Seele.
Also eben, und bei Markus sind es genannt 5000 Männer, aber es ist unwahrscheinlich historisch, dass das so Männergruppierungen gab. Es ist sicher mit Frauen und Kindern, ganz vielen Kindern. Das waren 10.000, das waren 15.000, wenn wir bei Matthäus folgen. Ja, es war eine bunte Gemeinschaft, so wie du es sagst, die hier zusammenfindet. Und ein Wunder erlebt an gemeinsamer Kraft.
Und für unsere Weihnachtstage, die jetzt vor uns stehen und die vielen Essen, die wir haben, wünsche ich auch uns allen, dass uns das gelingt, dass wir ein Essen in guter Gemeinschaft haben, die uns stärkt und tröstet und viele Menschen, vielleicht nicht alle, aber doch die meisten Menschen, andere finden, die schauen, wie können wir miteinander teilen, unser Essen, unsere Träume und den gemeinsamen Blick in die Zukunft und uns gegenseitig unterstützen. Dankeschön für das Gespräch, Lucia.
Danke, Ulrike.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.